Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Und bis 12 Uhr mit Husamuddin Meyer, Gefängnisseelsorger in der JVA Wiesbaden. Obendrein der Leiter einer Beratungsstelle in Wiesbaden für Salafismus. Heute Vormittag ist er bei uns. Guten Morgen und herzlich willkommen.
Guten Morgen, vielen Dank.
Ich habe Sie vorhin vorgestellt als den dienstältesten islamischen Gefängnisseelsorger in Deutschland. 12 Jahre, glaube ich, insgesamt. Ja. Wie sehr hat sich Ihre Arbeit in den letzten 12 Jahren verändert?
Es gibt Dinge, die sich sehr verändert haben und es gibt Dinge, die sind gleich geblieben. Ich habe manchmal den Eindruck, ich kenne mittlerweile die ganze kriminelle Szene in Hessen. Immer wieder begegne ich draußen Leuten, sind schon Hunderte durchgeschleust worden. Die meisten bleiben ja nicht lange, jetzt, weil ich hauptsächlich im Jugendvollzug arbeite. Das sind jetzt die am längsten da sind, sind vielleicht 5 Jahre da. Mhm. Die meisten sind viel, viel, viel kürzer da.
Ja. Haben Sie etwa einen Überblick, wie viele von denen irgendwie den Weg ins Leben zurückgefunden haben und ein straffreies Leben führen und bei welchen es andersrum läuft?
Ja, also einen Überblick habe ich nicht. Ich habe keine Statistik, es gibt keine Untersuchung, aber viele, die ich draußen treffe, die mir dann auch, viele rufen mich an, die sagen, ob ich sie verheiraten kann oder ob ich ihr Kind segnen kann oder solche Sachen.
Weil sie eben auch Imam sind.
Ja, weil ich auch Imam bin. Und weil sie ein Vertrauensverhältnis da entwickelt haben im Gefängnis. Und das freut mich dann immer. Das sind die positiven, die motivierenden Elemente. Und dann gibt's andere, die sieht man immer wieder und 10 Jahre später nochmal in einem anderen Knast.
Okay.
Und dann denkt man auch, schade, dass es dann doch oft auch nicht klappt.
Ihr aktuelles Klientel im Knast, wer macht Ihnen da am meisten Sorge?
Naja, es gibt sehr viele psychisch auffällige Leute, die sind am schwierigsten.
Was heißt psychisch auffällig?
Ja, wo man nicht weiß, ist das nicht langsam ein Thema für die Psychiatrie oder so. Oder es geht um Drogen, es geht um Medikamente und es geht um Schizophrenie, um andere Dinge, wo man dann manchmal die Hoffnung verliert, dass man da überhaupt irgendwas machen kann.
Haben Sie rausbekommen für sich in Ihrer Arbeit, warum Menschen, junge Menschen in diese islamistische Ecke abdriften oder abgedriftet sind?
Gut, da gibt's verschiedene Gründe. Einer der Gründe, vielleicht der Hauptgrund möglicherweise, ist, einer kam mal rein und der war ganz, ganz unruhig. Und der kam nach 5 Jahren raus und hat sich auch nachher mit mir getroffen. Und sagte dann nachher, als ich reinkam, habe ich mich gehasst. Und wenn man sich hasst, dann ist man zu allem fähig.
Selbsthass?
Ja,
Selbsthass. In Folge dann Hass, weil man es ja projiziert, Hass auf andere?
Genau, dann ist alles egal. Man kann sich in die Luft sprengen, man kann andere töten, das spielt alles keine Rolle, weil der Selbsthass nicht da, die Liebe, das Selbstwertgefühl ist nicht da, die Liebe zu sich selbst ist nicht da. Ich glaube, das ist ein Hauptelement.
Diejenigen, die Sie gerade geschildert haben, die sich dann auch auf den Islam berufen, wie viel wissen die tatsächlich über den Islam?
Fast gar nichts.
Ach.
Ja, fast gar nichts. Also es gibt ganz wenige ideologisierte Leute im Gefängnis, die auch was wissen, aber die ganz, ganz große Mehrheit, die weiß gar nichts.
Okay.
Und ich habe gehört, es gibt ganz lustige Geschichten auch zwischendrin, wenn dann jemand da sitzt und sagt, ich bin für die Scharia und wir wollen die Scharia einführen und ich will nach Syrien gehen, als es in der Zeit war, wo die Leute nach Syrien ausgereist sind.
Als IS-Kämpfer.
Ja, wollte ich ihm nachher einen Gebetsteppich geben, hat er gesagt, er betet nicht. Er weiß auch gar nicht, wie das geht sozusagen. Er will aber nach Syrien gehen, will, dass die Scharia eingeführt wird. Als ich ihm dann versucht habe, klarzumachen, was das für Konsequenzen hätte, wenn überhaupt, da 25 Leute saßen vor mir, alle sagen, wir wollen die Scharia. Dann habe ich gesagt, wenn das eingeführt werden würde, was ihr unter Scharia versteht, dann wäre die Hälfte von euch wäre tot und die andere Hälfte wäre amputiert und so. Mhm. Ja, sagen Sie, das ist dann Gerechtigkeit.
Seit 12 Jahren in der JVA in Wiesbaden tätig als Gefängnisseelsorger. Ein echter 68er insofern, als Sie 1968 auf die Welt gekommen sind. Gutbürgerliches Elternhaus, Abitur. Dann der Trip nach Afrika und im Senegal ein doppeltes Erweckungserlebnis.
Kann man nicht ganz so sagen, weil ich wurde schon vorher vorbereitet, indem ich viele schöne Orte besucht habe in Europa, Bosnien, Andalusien, die mich sehr beeindruckt haben, wo ich schon geahnt habe, dass es der Islam werden könnte, meine Religion. Ich habe immer an Gott geglaubt und wollte
erst
dann
den evangelischen Gott?
Ich kann nicht sagen an den evangelischen Gott, weil das für mich kein Unterschied ist. Es gibt nur einen Gott, der alles erschaffen hat und alles bestimmt. Mhm. Jesus, Friede sei mit ihm, ist ein faszinierender Mensch. Ich habe viel in der Bibel gelesen darüber und fand das wunderbar.
Mhm. Hat aber nicht gereicht?
Hat nicht gereicht. Ja, muss man sagen, dass das, ich habe nicht wirklich eine Verbindung bekommen. Mhm. Und habe dann schon geahnt, als ich die islamischen Bücher gelesen habe, ich habe ja dann Islamwissenschaft angefangen zu studieren, habe Al-Ghazali gelesen und viele alte, große Meister.
Ja.
Und das hat mich sehr interessiert. Und weil ich auch in Afrika bei der Motorradreise vor dem Studium viele positive Erfahrungen gemacht habe in den islamischen Ländern, habe ich dann entschieden, in Senegal zu studieren. Mhm. Und gleichzeitig aber auch mit der Absicht, eine Religion zu finden und einen Lehrer zu finden. Und das ist mir dann auch beides gelungen in Senegal.
Das heißt, es war dann eine doppelte Verbindung. Erstmal eine emotionale Verbindung zu dieser Religion und dann auch eine intellektuelle, geistige Nähe, die da entstanden ist.
Genau so war es, ja.
Der Sufismus ist eine, wie soll man sagen, eine Ausrichtung des Islam, der Sie sich verbunden fühlen und die traditionell eher liberal angelegt ist und ausgelegt wird?
So würde ich das nicht sagen. Also Sufismus, ich meine, keiner weiß so richtig, was das Wort bedeutet. Es hat so viele Bedeutungsänderungen erfahren im Laufe der Geschichte. Ich würde sagen, essentiell in der Religion ist die Bearbeitung des inneren Charakters, der Charaktereigenschaften. Und die wurde in den letzten Jahrzehnten von den Saudis ausgeblendet. Mhm. Die ist aber essentiell immer wichtig gewesen von Anfang an, wenn man daran denkt, dass der Prophet gesagt hat, Friede sei mit ihm, ich bin nur gekommen, um den Charakter des Menschen zu vervollkommnen. Und am Ende seines Lebens sollte das Herz eben frei sein von schlechten Eigenschaften. Das ist, damit man im Jenseits nachher mit einem reinen Herzen erscheint. Das ist das Ziel.
Bedeutet aber, oberstes Prinzip muss Friedfertigkeit sein und ein Krieg im Namen des Islam ist durch das, was Sie gerade gesagt haben, eigentlich ausgeschlossen?
Ein Krieg ist nicht ausgeschlossen. Das ist keine pazifistische Religion, auch nicht im Sinne des Sufismus, sondern Krieg ist dann nötig, wenn man dadurch Übel abwenden kann, zum Beispiel. Ne? Ist ganz klar.
Was ist mit dem Töten von sogenannten Ungläubigen? Das ist ja, um wieder auf ihr Klientel im Knast zu kommen, das hört man ja aus dieser Ecke dann auch immer, dass das legitim ist und dass der Koran dieses auch so vorsieht?
Nein, nicht in dem Sinne, sondern es geht darum, wenn jetzt zum Beispiel, wie das ja auch in der Geschichte mehrmals vorgekommen ist, dann ein Angriff stattfindet und man mit dem Tode bedroht ist, oder auch wenn man andere Leute, Minderheiten zum Beispiel, schützen muss, bevor sie ausgerottet werden, dann soll man auch Gewalt anwenden, um Übel zu vermeiden einfach.
Aber das ist ja was komplett anderes.
Ja, genau. Das wird dann umgedeutet von denen und die sagen, ja, das liegt daran, dass der Westen eben die bombardiert und so weiter. Und dann findet man immer irgendwelche Rechtfertigungen für solche Sachen. Aber Selbstmordattentat und sowas sind in keinem Fall erlaubt.
Zum Beispiel Ihre heute ganz persönliche Erfahrung mit denen, die da islamistisch im Knast unterwegs sind. Wir müssen zwei Sachen noch kurz klären. Ihr Vorname Hussa Mudin. Das ist nicht der, mit dem Sie auf die Welt gekommen sind, beziehungsweise der, den Ihre Eltern Ihnen gegeben haben. Ursprünglich hießen Sie Martin.
Ja, in meinem Pass steht tatsächlich Horst Martin. Mhm. Lustigerweise ist das ja sehr ähnlich wie Hussa Mudin.
Horst Martin,
ja. Ja. Horst ist allerdings der Name von meinem Vater gewesen und den er mir trotzdem gegeben hat. Und Martin war mein Rufname damals.
Wer hat Ihnen den Namen Hussa Mudin gegeben?
Hussa Mudin hat mir mein Lehrer gegeben, mein Scheich, der Scheich Nasim, der jetzt vor 6 Jahren verstorben ist. Mhm. Der hat damals einfach den Namen direkt gesagt, ohne sozusagen zu wissen, wie mein Geburtsname war. Und ich kannte den Namen gar nicht, obwohl ich vorher Islamwissenschaften studiert hatte. Mhm. Hussa Mudin ist nicht so ein häufiger Name.
Was bedeutet Hussa Mudin?
Hussa Mudin hat also zwei Bedeutungen. Die äußerliche Bedeutung ist die Schwertklinge des der Religion sozusagen. Mhm. Und die eigentliche Bedeutung ist, dass man scharf unterscheidet, dass man scharfes Unterscheidungsvermögen hat zwischen richtig und falsch.
Wir müssen eins noch klären, was die Liberalität oder von mir behauptete Liberalität des Sufismus angeht. Das stimmt insofern, als nach außen der Sufismus liberal ist, aber der Mensch gegenüber sich selbst sehr streng, korrekt?
Ja, so ähnlich kann man das sagen. Man macht eine große Eigenschau, man betrachtet, man reflektiert, man schaut, was man selbst für Fehler gemacht hat, man versucht sich immer zu verbessern, ständig, und sieht sich normalerweise im Idealfall nie als besser an als irgendjemand anders auf der Welt. Mhm. Das ist sozusagen das Ziel, weil Arroganz dazu führt, dass man nicht ins Paradies gelassen wird, nach dem Ausspruch des Propheten, Friede sei mit ihm. Und deswegen war das natürlich traditionell immer so bei Gläubigen, die waren streng mit sich und haben auch versucht, alles haarklein einzuhalten, also nicht wie man heute denkt, ja, Sufis, die trinken ja auch Wein oder sowas. Dann gibt es natürlich auch alle möglichen Blüten, die dann nachher sich entwickelt haben, aber ursprünglich war das nicht das Konzept, sondern man war mit sich streng, war aber mit den anderen sehr, wie sagt man, tolerant.
Nachsichtig,
okay. Genau. Und später hat sich das dann bei den Salafisten umgekehrt. Die schauen auf die anderen und wollen immer die anderen korrigieren und schauen nicht, was sie selber für ein Problem haben, eigentlich wenn man so grob unterscheiden möchte, gibt natürlich Ausnahmen.
Über die Salafisten werden wir im Laufe der Sendung noch ausführlich reden, zumal sie ja auch diese Beratungsstelle leiten in Wiesbaden zum Thema Salafismus, was ihren Job angeht. Gefängnisseelsorge ist das eine, aber das machen sie nicht ausschließlich. Auch deshalb, weil diese Gefängnisgeschichte, diese Knastarbeit doch sehr belastend ist psychisch.
Ja, finde ich schon. Also für mich persönlich ist es so, weil man sagt es ja im Deutschen auch so schön, man tauscht sich aus, und wenn man sich mit den Gefangenen austauscht, dann kommt man mit einem anderen Zustand aus dem Gefängnis raus, als mit dem man reingegangen ist. Man geht gut rein und man geht belastet wieder raus und kommt auf andere Ideen, muss sich dann nachher wieder reinigen, damit das wieder zu dem ursprünglichen Zustand kommt. Und je schwerer diese Straftat war von den Gefangenen, und wenn sich das dann auch akkumuliert, manchmal hat man mit 50, 60 Leuten dann an einem Tag zu tun, dann ist man sehr, sehr belastet am Ende. Mhm. Und deswegen wollte ich das nie 40 Stunden die Woche machen.
Sie machen dazu noch die Beratungsstelle zum einen, dann gehen Sie auch den Schulen.
Genau, ich mache manchmal Schulworkshops, weil die jungen Leute auch eben sehr viel Gesprächsbedarf haben, sehr oft über den Islam sprechen wollen, nie die Gelegenheit haben. Es gibt keinen Islamunterricht und die Lehrer sind auch nicht oft zugänglich für diese Themen. Betrifft aber viele, gerade in der Stadt. Es sind ja in den Klassen manchmal 50% Muslime. Mhm. Die haben dann nie die Gelegenheit, da mal richtig drüber zu sprechen. Deswegen macht mir das viel Spaß, Schulworkshops.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Mit unserem heutigen Leutegast, mit Hussamuddin Meyer, der als Gefängnisseelsorger in der JVA Wiesbaden arbeitet, vor allem mit jungen Strafgefangenen zu tun hat, die auf unterschiedliche Art und Weise zum Islamismus gefunden haben. Haben Sie da so ein paar Wege rauskriegen können, wie das jeweils vonstatten gegangen ist?
Naja gut, der Eindruck täuscht jetzt, weil ich öfters schon von Anfang an darauf hingewiesen habe, dass das Radikalisierung im Gefängnis ein Thema ist. Trotzdem muss man natürlich sagen, die allerwenigsten sind jetzt tatsächlich so. Die meisten sind ganz normale Kriminelle, Räuber, Einbrecher, Drogenhändler und alle Sparten der kriminellen Handlungen. Und von denen sind manche eben hoffnungslose Leute, die sind dann mögliche Opfer von denjenigen, die reinkommen und die ideologisiert sind. Die können die dann leicht gewinnen, weil sie wenig Perspektive haben und weil sie dann auch ihr kriminelles Leben so sozusagen sakralisieren können. Die werden dann von den Salafisten, von den radikalen Salafisten wird es dann umgedeutet, dass die kriminellen Taten erlaubt sind und sogar erwünscht sind.
Ja. Erreichen Sie solche Leute mit dem, was Sie denen dann erzählen?
Es kommt ganz drauf an. Die große Mehrheit kann man gut erreichen. Die ganz hart ideologisierten, da braucht man eine Weile. Manche erreicht man nicht. Das ist klar.
Was machen Sie dann?
Naja gut, die müssen dann andere Maßnahmen, da müssen andere Maßnahmen mit denen gemacht werden. Bei manchen kann man im Laufe der Zeit das Vertrauen gewinnen. Es ist ja auch ganz gut, wenn man die Freitagspredigt im Gefängnis macht. Dann können die Leute zuhören, können sehen, ist er kompetent, hat er was drauf, ist das überzeugend, was er sagt. Und manche kommen dann nach einigen Monaten erst, nachdem sie am Anfang skeptisch waren, und kommen dann später. Manche kommen gar nicht.
Diese Freitagspredigt können und dürfen sie halten, weil sie ja Imam sind. Was erzählen Sie in diesen Predigen?
Naja, da geht's natürlich um die ganz normalen islamischen Themen meistens, aber es geht auch ganz oft, also es ging auch in der Zeit, als der IS aktuell war, da habe ich natürlich gesagt, das ist kein islamischer Staat, das ist ein satanischer Staat, um einfach den Leuten, weil die immer hinter Gittern diskutieren, da gibt es dann Befürworter und Gegner, um dann die Gegner zu stützen und denen Argumente zu liefern, damit sie dann sagen können, der Imam hat gesagt, dass es so und so ist. Dann schützt man die und die haben auch mehr die Möglichkeit, die anderen zu überzeugen.
Warum war eigentlich dieser sogenannte islamische Staat für junge, auch junge Strafgefangene so attraktiv, wo doch sehr schnell die schrecklichsten Bilder im Netz zu sehen waren? Also wir erinnern uns an diesen jordanischen Piloten in seinem Käfig und die Zündschnur lief dann in diesen Käfig rein.
Ja gut, als es dann immer brutaler wurde, dann haben sich auch viele davon abgewandt.
War das so?
Ja, das habe ich also jedenfalls so wahrgenommen. Also spätestens dieser Vorfall hat dann wirklich bei ganz vielen dafür gesorgt, dass sie gesagt haben, nee, also das ist jetzt überhaupt nicht mehr mit dem Islam vereinbar. Vorher war das halt ein genialer Werbetrick, dass sie gesagt haben, das ist der islamische Staat. Das hat die Rekrutierzahlen verzehnfacht, habe ich mal irgendwo gelesen, weil einfach auch das Problem der Identität immer da war bei den Leuten, die nicht so richtig wissen, wozu gehören. Sie sitzen zwischen den Stühlen, zwischen Deutschland und Afghanistan, Kurdistan, Marokko. Und die müssen sich dann für irgendeine Identität entscheiden. Und das wird ihnen dann angeboten. Wir sagen, wir sind Muslime und dann gehören wir dahin.
In Afrika haben Sie zum Islam gefunden. Sie haben Ihre Frau kennengelernt, die wo genau herkommt?
Meine Frau kommt aus Burkina Faso, sehr unbekannt, wenig bekanntes Land in der Sahelzone. Kein touristischer Anziehungspunkt, hat kein Meer, hat auch keine Tierparks, aber sehr angenehme und interessante Menschen.
Bedeutet, Sie sind alleine nach Afrika gegangen und zu zweit dann nach Deutschland zurückgekommen?
Ja, kann man fast so sagen. Ich habe in Senegal ein Jahr gelebt und habe dort auch, meine Frau, die hat dort gerade in der Schule Abitur gemacht, die war bei ihrer Tante. Und dann musste ich erstmal nach Burkina Faso gehen, um die Familie zu überzeugen, dass sie ihre Tochter auch einem Europäer gibt.
Ja, war das eine schwere Überzeugungsarbeit?
War sehr schwer. Hat 7 Monate gedauert. Ich war dort auch nochmal 7 Monate in Burkina Faso.
Aha.
Die wollten also auf keinen Fall ihre Kinder da in Europa sehen, ja.
Okay, und wer hat dann schlussendlich seine Einwilligung gegeben, der Vater?
Der Vater war kurz vorher gestorben. Es war dann die Mutter, die ich überzeugen musste.
Okay, dann sind Sie mit dieser Frau nach Deutschland.
Genau.
Und es hat sich insofern ja auch für die Familie ausbezahlt, als sie inzwischen wie viele Kinder gemeinsam haben?
Wir haben jetzt gemeinsam 6 Kinder, ja. Und ich bin also sehr, sehr froh und dankbar, dass das so
wunderbar ist. Und Afrika ist sozusagen ihr sentimentales Traumland oder der sentimentale Traumkontinent geblieben?
Ist immer noch so, ja, muss ich sagen.
Was ist da so schön dran?
Ich habe damals, als ich Motorrad durchgefahren bin, war ich schon sehr überrascht, dass das Ganze in Afrika anders war, als ich mir das vorgestellt hatte. Die Leute waren sehr gut drauf, so im Durchschnitt. So kam mir es jedenfalls vor. Und als ich dann zurückkam, nach einem Jahr Motorradreise, da war ich sehr geschockt von dem schlechten Zustand der Leute hier, mit den grießcremigen Gesichtern und sowas. Und wollte dann auch sehr schnell wieder hin. Deswegen bin ich dann nach Senegal gezogen und bin dann ein Jahr dort geblieben. Und nach wie vor ist die soziale Interaktion einfach für mich, ist dort unheimlich schön. Und deswegen würde ich gerne irgendwann dort wieder hinziehen, wenn ich mal hier keine Aufgaben mehr habe.
Und dass der Lebensstandard dort ein ganz anderer ist als hier bei uns, spielt für Sie keine Rolle?
Der Lebensstandard ist mir ziemlich egal. Ich kann unter ganz einfachen Bedingungen gut leben.
Ja.
Mir ist mehr so die soziale Interaktion wichtig, die dort mehr vorhanden ist.
Ja, wenn Sie dann irgendwann mal nach Afrika gehen sollten, wäre dann der Senegal das Ziel oder Burkina Faso oder wo würden Sie hingehen?
Ja, Senegal wäre eine Möglichkeit, Burkina Faso, Mauretanien wäre auch eine Möglichkeit. Ich mag auch sehr das Arabische und würde gerne das Arabische vertiefen, deswegen denke ich oft an Mauretanien, gibt es auch viele heilige Leute dort und eine große Geschichte. Von früher. Und Wüste, ich mag auch sehr gerne die Wüste.
Die Wüste, was ist so schön an der Wüste?
Ja, die Ruhe und die Einfachheit und auch die Schönheit. Also Algerien zum Beispiel, ein unheimlich schönes Land. Von allen afrikanischen Ländern, die ich besucht habe, ist landschaftlich Algerien das Schönste gewesen, fand ich. Denkt man nicht, aber die Wüste ist unglaublich vielfältig. Ja. Und die Sonne mag ich natürlich auch.
Wir werden sehen, wie es kommt. So, und lassen Sie uns, wenn Sie einverstanden sind, gleich reden über was ganz anderes, über das, was Sie auch in Deutschland, in Wiesbaden machen. Sie leiten die Beratungsstelle Salafismus. Gibt es eine halbwegs seriöse Zahl, was die Anzahl der Salafisten in Deutschland angeht?
Die hat sich jetzt, jedenfalls die offizielle Zahl, ständig erhöht und liegt jetzt, glaube ich, bei irgendwas zwischen 10.000 und 12.000.
Mhm.
Ja, wobei das natürlich schwer zu bestimmen ist.
Ja. Ja. Salafisten haben welches Weltbild?
Naja, das ist sehr schwierig in kurzen Sätzen zusammenzufassen. Aber so grundsätzlich, sie sind die Besten, sie sind die Guten und die anderen sind die Schlechten.
Mhm.
Und sie sind gerettet und die anderen nicht. Und
Ziel ist ein Gottesstaat?
Ziel ist ein Gottesstaat im Normalfall, ja.
Ziel ist auch die Abschaffung der Demokratie und die Verachtung aller demokratischen Werte?
Ja. Ja, ich meine, man sieht ja die Blüten dann, die dann da vorkommen. Das ist eigentlich ein Unrecht, meistens was daraus resultiert, und Unterdrückung von anderen, Unterdrückung von Minderheiten. Jedenfalls so, wie das jetzt in der aktuellen Praxis dann sich nachher
Wie, wichtig sind oder zumindest wie wichtig waren in dieser salafistischen Szene in Deutschland Leute wie Pierre Vogel und Sven Lau?
Ja, die haben schon eine sehr große Rolle gespielt, weil sie halt deutschsprachig waren, ne? Und in der Zeit, jetzt gerade in der, also auch mit dem Anfang von YouTube und von dem Internet und die vielen verlorenen Identitäten, die vielen Leute, die dazwischen saßen, die sich dann versucht haben zu informieren auf Deutsch, sind dann eben meistens auf deren Webseite gestoßen, auf deren Angebote, und sind dann schon mal in die falsche Richtung geleitet worden. Ja. Wenn man auch nicht sagen kann, dass sie jetzt die Schlimmsten sind. Trotzdem haben sie dann Arbeit geleistet, die sehr negativ war letztendlich, auch für das Bild der Muslime in Deutschland.
Wobei Sven Lau, glaube ich, nach seinem Knastaufenthalt sich aus der Szene zurückgezogen hat.
Ja. Ja. Ich meine, das ist seine Auflage sowieso gewesen, jetzt nach dem Knast. Gut, inwieweit das tatsächlich so ist, also kann schon sein, dass er sich verabschiedet hat.
War denn, Herr Mayer, diese Salafisten-Szene in Deutschland so eine Art Durchlauferhitzer auch Richtung IS?
Ja, das muss man ganz klar sagen. Das ist erstmal sowieso eine ideologische Vorbereitung gewesen, schon mal der Wahhabismus. Er ist eben als Ideologie schon sehr gut geeignet. Da gibt es ja nur noch verschiedene Radikalisierungsstufen. Aber so grundsätzlich, wenn man sich die Ideologie von Mohammed ibn Abdul Wahhab anschaut, der auch jahrelang die arabischen Moscheen geprägt hat, leider, da wurde viel Vorbereitungsarbeit geleistet und schon gerechtfertigt, dass man Leute tötet aufgrund von Unglauben, die man vorher zu Ungläubigen erklärt hat auch. Und das wurde auch sehr schnell getan, dann mit einfachen Begründungen.
Für wie gefährlich und für wie gewaltbereit halten Sie Salafisten in Deutschland?
Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Das kann man nicht verallgemeinern. Es gibt welche, die sind überhaupt nicht gewaltbereit. Die wollen nur die Ideologie haben, die ich auch schon schlecht finde, die ich auch nicht unterstützenswert finde, aber die jetzt nicht unbedingt direkt ein Problem darstellt, wenn keine weitere Radikalisierung stattfindet.
Und dann gibt es andere, die als sogenannte Gefährder eingeschätzt werden?
Genau, da gibt es dann Leute, da weiß man nie, was geht in denen vor jetzt und kann da nicht was passieren, möglicherweise, das ist klar.
Sie haben beruflich gesehen auch schon zu tun gehabt mit Leuten, die zum IS nach Syrien gegangen sind und wie auch immer zurückgekehrt sind. Mit wie vielen Leuten in etwa hatten Sie da bisher zu tun?
Das waren bis jetzt nur Einzelfälle, weil ich ja auch im Jugendvollzug arbeite und die meisten dann doch älter geworden sind mit der Zeit und im Erwachsenenvollzug sind. Also es sind nur wenige gewesen.
Mit denen Sie gesprochen haben, was haben die Ihnen über Ihre Zeit beim IS erzählt?
Die ich jetzt kennengelernt habe, die waren allesamt desillusioniert. Also die waren geschockt von den Zuständen, die dort vorhanden waren und dass sie da in die Falle getappt sind, dass ihnen falsche Sachen versprochen worden sind, dass es viel weniger islamisch war, als sie vorher gedacht haben, die schlimme Sachen gesehen haben und
Was haben die sich denn davon erwartet eigentlich, als sie da runtergegangen sind?
Ja, viele wurden gelockt damit, dass sie gesagt haben, dass ihnen gesagt wurde, du kannst da dich einsetzen für das Gute. Da gibt's den bösen Assad, der muss beseitigt werden und der macht auch eben vergewaltigt, also seine Leute vergewaltigen Frauen, töten Kinder und sowas. Und man kann sich da für die Gerechtigkeit und für die gute Sache einsetzen. Das war das Lockmittel. Mhm. Als sie dann dort angekommen sind, haben sie festgestellt, sie haben gar nicht gegen Assad gekämpft, sie haben gegen andere Rebellengruppen gekämpft, bei denen vielleicht sogar Verwandte gekämpft haben, und haben sie gegen ihre eigenen Verwandten gekämpft. Und dann natürlich die Brutalität, die denen dann, die dann auch vorgekommen ist. Leute haben mir erzählt, dass der, der eben gerade noch mit ihnen gegessen hat, nachher als Kopf dann nachher im Raum lag, wo sie dann gemerkt haben, da wird man also ganz schnell geköpft, auch selbst.
Ja. Hingerichtet und geköpft.
Hingerichtet, ja, wegen eben Spionageverdacht, Verrat und so weiter. Und die jetzt vorher zurückgekommen sind, die haben dann irgendwie einen Weg gesucht, um da wieder rauszukommen.
Die jetzt wieder hier sind und mit denen Sie gesprochen haben, was haben die jetzt in Deutschland für eine Perspektive?
Naja, je nachdem, wie bekannt sie sind, oftmals eine schwierige Perspektive, weil sie ja, da googelt man mal kurz und dann sieht man, der war beim IS und dann
schwierig.
Findet man natürlich nicht so leicht eine Arbeit.
Wollen die wieder zurück in die Gesellschaft? Wollen die sich integrieren oder irrlichtern die weiter durchs Leben?
Die ich kennengelernt habe, die wollen ein ganz normales Leben führen. Die wollen einfach arbeiten, Geld verdienen und so. Sind also nicht so, wie man jetzt sich das vorstellt, Monster, die also nur das Böse im Sinn haben. Es ist nicht, es kann auch mal vorkommen so, aber ich habe das bis jetzt noch nicht erlebt.
Ja. Sie haben möglicherweise im Knast, in den Gesprächen dort oder auch in der Atmosphäre dort Zeiten erlebt, wo man, wenn man irgendwie mit dem IS was zu tun hatte, einen Heldenstatus oder einen Märtyrerstatus hatte. Gilt das noch?
Das war eine ganz, ganz schwierige Zeit. Ich bin sehr, sehr froh, dass das vorbei ist. Also im Moment ist es gar nicht im Gespräch. Es war eine Zeit, wo Syrien eine große Sogwirkung hatte und wo man wirklich jeder eigentlich Angst haben musste um seine Kinder, dass er in diesen Sog gelangt. Gab es Gruppen draußen, die sind als ganze Gruppen dorthin gegangen, haben noch gekifft und waren dann erstaunt, dass sie dort nicht mehr kiffen durften und wollten Abenteuer erleben und sowas und sind nachher gestorben möglicherweise. Ja. Oder halt gebrandmarkt zurückgekommen. Also es war eine ganz schlimme Zeit und ich bin sehr, sehr froh, dass auch der Druck der Sicherheitsbehörden und auch diese Entwicklung im Nahen Osten jetzt so gekommen ist, dass das nicht mehr der Fall ist.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Mit Husamuddin Meyer, der als Gefängnisseelsorger, als islamischer Gefängnisseelsorger in Wiesbaden arbeiten, in Zeiten, in denen Terroranschläge verübt worden im Namen des Islam. Wie sehr hat das auch den Rechtfertigungsdruck auf Sie persönlich und auf Ihre Arbeit erhöht?
Naja, ich hab schon sehr früh darauf hingewiesen, dass das ein Thema ist, was im Knast besprochen wird und besprochen werden muss. Und wenn da keiner reingeht, der kompetent mit den Leuten reden kann, dann übernehmen die Lehrerrolle die falschen Leute. Mhm. Und deswegen habe ich immer darauf hingewiesen, dass es wichtig ist, dass da ein Seelsorger und Imam hingeschickt wird ins Gefängnis und dort arbeitet. Und es hat letztendlich hat der Terror dafür gesorgt, dass das auch stattgefunden hat. Wenngleich das trotzdem nur ein Aspekt der Arbeit ist. Und die meiste Seelsorge findet außerhalb dieses Themas statt.
Ja, aber dieses hessische Modell, das sozusagen auch mit Ihrer Person verbunden ist, hat das auch Auswirkungen auf andere Bundesländer gehabt?
Na gut, jeder hat, glaube ich, mittlerweile festgestellt, dass da ein Handlungsbedarf besteht, Gott sei Dank. Mhm. Aber man muss sagen, Hessen hat da, glaube ich, am meisten vorgearbeitet.
Ja.
Auch wenn mir die Labelisierung nicht so gefällt. Ja, ich würde mir wünschen, dass es irgendwann mal richtig unter Seelsorge stattfindet.
Wir wollten zum Schluss der Sendung sozusagen auch mit einem positiven Ausblick über Ihre Erfolgserlebnisse sprechen. Also, dass Sie mit Ihrer Arbeit es möglicherweise vermocht haben, Leute von einem sehr fatalen, gefährlichen und terroristischen Weg abzubringen. Fällt Ihnen da jemand ein, dessen Geschichte man kurz erzählen kann?
Mir fällt ja spontan niemand ein. Es gibt viele Erfolgsgeschichten, es gibt auch Misserfolgsgeschichten, aber diese eine Geschichte, die ist mir sehr in Erinnerung. Da war jemand, ist im Heim aufgewachsen unter schwierigen Bedingungen, ist dann nachher bei Pierre Vogel Muslim geworden auf einer Propagandaveranstaltung und ist danach aber wieder, hat wieder weiter Überfälle
verübt.
Und der kam dann ins Gefängnis rein und war sehr unruhig und er hat immer Konflikte gehabt mit dem Personal und so weiter. Und wir haben jede Woche dann über seine Erfahrungen gesprochen und ich habe ihm das versucht, wie ich das betrachten würde, aus der religiösen Perspektive und habe ihm da viel geholfen. Und er kam auch nach der Haft dann zu mir und hat mir nochmal erzählt, er hat es sehr reflektiert betrachtet, seine ganze Haftzeit, und hat gesagt, als ich reinkam, da war ich, also der war sehr unruhig, das ist mir auch aufgefallen. Er hat gesagt, ich habe mich gehasst. Mhm. Wenn man sich hasst, dann ist man zu allem fähig. Und wenn dann so jemand geködert wird, dann kann er sehr schnell sehr schlechte Sachen machen.
Was ist aus dem geworden, wenn ich
fragen darf? Der ist dann nach 5 Jahren entlassen worden und ich will jetzt nicht seinen Beruf nennen, aber der ist ein sehr, sehr begabter junger Mann und hat mir auch dann nachher gesagt, ich habe jetzt verstanden, worum es im Islam geht, eben auch um Reflexion und so weiter, um Charakter. Und der, also der macht noch Karriere, der hat, ich will jetzt nicht zu viel erzählen, damit es nicht nachher...
Aber der hat seinen Weg gefunden und er lebt inzwischen ein in Anführungsstrichen normales und in jedem Fall gewaltfreies Leben.
Ja, seit vielen Jahren.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Vielen Dank.
Eins gehört. SWR